Wir heißen Sie alle herzlich willkommen zu einem kleinen Vortrag über die kulturellen Aspekte des Olivenöls, das heißt die Geschichte des Olivenbaums im Mittelmeerraum. Darf ich vorstellen, hier ist Nicola Perucci, großer Olivenölexperte aus Bari und Panel-Leader von 4 Panels. Und ich bin mehr historisch veranlagt und Kunsthistoriker, habe mich aber seit Jahrzehnten dem Olivenöl gewidmet. Und deswegen machen wir beide eben diesen Vortrag. Die Geschichte des Olivenbaums geht sehr weit zurück. Die ältesten Spuren, die wir haben, sind etwa um 5000 vor Christus anzusiedeln im ganzen Mittelmeerraum. Im Mittelmeerraum ist die Wiege der Olivenölherstellung. Das war in Palästina, in Jerusalem, dann auf der Insel Kreta und in Griechenland in Mykene. Das sind die ältesten nachweisbaren Quellen, um 5000 vor Christus plus minus. Es gibt aber eine Quelle, die ist noch älter, nämlich 1 Million Jahre alt. Und man fand in Bologna ein versteinertes Olivenblatt. Was also zwischen 5000 vor Christus und 1 Million vor Christus geschah, wissen wir bis heute noch nicht. Aber so weit wollen wir auch nicht zurückgehen, sondern wir wollen Ihnen einfach ein paar unterschiedliche Ölbäume zeigen. Hier haben wir zum Beispiel einen entstruppigen Gesellen, ein verwildertes Exemplar auf Zypern. Einen Moment. Hier haben wir Maades, einen Baum der Sorte Olio Arola. Das ist bei Pitondo in Apulien zu Hause. Hier sehen wir, wie die Bäume also auch einen Frühjahrsschnitt haben erfahren müssen. Und jetzt gebe ich das Wort hier an Nicola Perucci.
Allora, buongiorno a tutti. Qua ci troviamo nella zona di sud di Bari, nella zona di Monopoli Fasano, dove abbiamo queste piante secolari di varietà cime di mula. E vedete come in tutti questi anni queste piante si sono il tronco si è attorcigliato, ma comunque da qua si riesce a fare anche olio extravergine di oliva. Vedete che pianta bellissima, questa sicuramente ha oltre 1000 anni e è una pianta secolare. E nella zona proprio a sud di Bari, da Monopoli fino a zona di Ostuni, Fasano, se ne trovano tantissime di queste piante. Vedete, questa è un'altra immagine molto bella, delle foto belle proprio per vedere la storia dell'olivicoltura italiana, diciamo una storia millenaria dove da queste piante si riesce a produrre olio extravergine di oliva. Questo è, ecco, vedete una foto panoramica, quindi dove sono tutte piante che hanno minimo 300-400 anni fino ad arrivare a 1000 anni. Questa è nella zona invece della Calabria, dove là vedete anche piante molto vecchie, dove qua invece c'è la varietà ottobratica e sinopolese. Qua vedete piante sono altissime, e però da qua non si riesce a produrre degli oli di una certa qualità. Quindi vedete, stiamo sempre nella zona con piante che fanno 10-20 metri addirittura, e quindi devono aspettare che le olive cadano per poterle raccogliere. Questo stiamo sempre in dicembre, nella zona di, diciamo sempre della Calabria, dove vedete ci sta il prato, dove da qua poi ci sono le piazzole, queste piazzole che vedete dove non ci sono i fiori, dove cadono le olive e servono per raccogliere le olive. Infatti si vedono delle olive per terra, poi passano le macchine e raccolgono queste olive. Certamente non si possono fare delle olive di una certa qualità. Qua invece ci troviamo sempre a sud di Bari, in Puglia, nella zona di Fasano, dove vedete anche il terrazzamento è stato sfruttato per mettere piante di olivo. Qua certamente è molto difficoltoso raccogliere le olive, però non si, le olive vengono tutte raccolte, nessuna oliva rimane sulla pianta.
Vielleicht kann man hier noch erwähnen, dass dieses System der Terrassenanlage schon zu römischen Zeiten bekannt war. Es wird heute aber kaum mehr wahrgenommen, weil es nicht möglich ist, mit modernen Maschinen eben in diese Gebiete einzufahren. Früher hat man einen Carello gehabt, einen Esel, und da konnte man leicht also von Stufe zu Stufe also das besteigen. Heute geht es mit Traktoren nicht, und Sie sehen hier also schon ziemlich ausgedünnt. Dasselbe gilt also für viele Zonen im ganzen Mittelmeerraum.
Qua siamo sempre in quella zona di Fasano, dove vedete c'è una zona che si chiama Poggia di Pilato, dove si vede il panorama dell'olivicoltura. In fondo potete vedere il mare, qui c'è il mar Adriatico e sotto c'è un mare di olivi. Quindi è una zona particolare dove ci sono tutte piante da 200-300 anni fino a 1000 anni. Quindi qua è una zona che produce molto olio, diciamo di una qualità discreta.
Hier sind wir im Heiligen Land, nella Terra Santa. Nicht, wir sehen hier die Mauer von Jerusalem und hier selber befinden wir uns in dem alten Olivenhain, dem Ölberg. Nicht, und da sind noch einige Oliven übrig geblieben, nämlich 8 Stück, die angeblich also schon zu Zeiten Christus standen. Dem kann ich nicht folgen. Ein Olivenbaum lebt so lange nicht. Es sind immerhin die kleinen Zweige, die emporwachsen, und die Eltern sterben ab. Sie sehen hier in der Mitte einen Trieb, der aufwächst, immer stärker wird, und die Eltern, also die größeren Stämme, sterben dann allmählich ab, sodass dieser Baum eigentlich unsterblich ist letzten Endes, weil er immer wieder von neuen junge Zweige hervorbringt. Hier haben wir etwas ganz Typisches, was die meisten Touristen nicht sehen, denn hier sind wir im April oder Mai, zum Beispiel in Italien, wieder in Apulien, und Sie sehen, ein Olivenbaum kann auch blühen. Es erinnert ein bisschen an weißen Flieder. So, und dann gibt es also die Oliven, die hier grün sind. Die Olive macht eine Färbung mit von grün, gelb, rosa, rot, lila, blau, braun. Aber nie schwarz. Wenn Sie schwarze Oliven sehen, dann sind das meist also sehr einfache Oliven ohne Geschmack, die mit Eisensalz gefärbt worden sind. Und Sie sehen hier, diese Oliven sind eher blau als schwarz. Also schwarze Oliven schmecken eben nach Eisen und nach Salz. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen in die Mythologie zurück. Und zwar, wir sind hier auf der Akropolis von Athen. Wir haben hier oben noch die Reste einer Skulpturensiedlung von dem Bildhauer Phidias gebaut. Es geht ja um den Streit zwischen Athena. Sie sehen sie mit dem langen Speer und dem Schild und neben ihr in dramatischer Stellung mit einem Dreizack Poseidon. Beide wollten das attische Land beherrschen und Zeus hat gesagt, wer das bessere Geschenk bringt, dem soll es gehören. Der Poseidon hat einen Salzquellen, ein schnelles Pferd geschenkt, aber Athena hat einen Ölbaum gestiftet. Dieser Ölbaum konnte Oliven bringen und auch Olivenöl, was man zu Speisen verwenden konnte und was man auch für die Lampen, für die Tempel und für die Häuser und Paläste auch benutzen konnte. Nicht hier symbolisch ein nachgepflanzter Ölbaum neben der Akropolis. So, nun sind wir in der Terra Santa, also in Haifa, in einem Olivenölmuseum. Haben wir Kinder kommen lassen aus einem Kibbutz und die haben nun also spielend hier also Oliven in einem kleinen Mörser mit einem runden Stein zerstampft. Nicht, das ist nicht ganz fachgerecht, war für uns auch nicht wichtig. Ich war damals mit dem Bayerischen Fernsehen dort, wir haben hier einen Dokumentarfilm gedreht und die haben das extra für uns so in Szene gesetzt. Sie sehen hier einen kleinen Mörser mit zwei Vertiefungen. In der größeren Vertiefung hat man nun also die Oliven zerstampft und dann hat man den Brei mit Olivenzweigen umkränzt, damit also hier bei diesen Gewichten der Olivenbrei nicht davon flutscht. Nicht, dann kommt dann ein, aus diesem grünen Gehege kommt dann so ein Öl-Wasser-Gemisch heraus, das fließt dann hier in dieses kleine, in die kleine Vertiefung und das Wasser muss sofort getrennt werden, denn sonst wird es ranzig, das Öl. Hier haben wir nun ein ganz bestimmtes System, nämlich Canalis et Sole. Auf der großen Plattform hat man dann die Oliven zerstampft, meist in einem Korb, so wie man es hier sieht. Hier sind Silene dabei, nicht Oliven, sondern Trauben zu zerstampfen. Eine Vase um 400 vor Christus in einem Museum der Universität in Würzburg. Nicht andere spielen Musik, nicht, und andere tun das Öl, was hier runterfließt, dann gleich in einen Bottich gießen und hier wird auch gleich geerntet noch. So, nun sind wir in einem Land, wo niemand vermutet, dass es dort Oliven gibt. Nämlich wir sind in Theben, Luxor, in dem Tempel Medinet Habur. Und so, da habe ich doch im Wüstensand habe ich so etwas entdeckt, nämlich auch hier ein System Canalis et Sole. Nicht, da können Sie sehen, wie also hier oben eine Plattform errichtet worden war, um eben die Oliven zu zerstampfen. Und dann floss das Öl-Wasser-Gemisch hier unten hinein. Und das musste dann wieder eine Weile stehen. Und dann wurde das leichtere Öl oben abgeschöpft. So haben wir eine Konstruktion, die ist von meiner Tochter gemacht worden, mit einem Korb, nicht, wo die Oliven hineingetan wurden und zerstampften, so wie die Silene bei der Weinherstellung vorhin, zerstampften also diese, die Oliven. Ein anderes System in dem Museum in Haifa haben wir nun ein Mola Olearia. Nicht, wir haben hier einen großen Presstisch aus massivem Stein und das ist kein Rad, das ist eigentlich noch eine Walze. Das ist hier aber eine Zeit um 500, das ist so byzantinisch ungefähr zu datieren. Nicht? Und dann haben wir hier ein sehr interessantes System, was schon im 5. oder 6. Jahrhundert vor Christus bekannt war. Wir haben einen gewaltigen Pressbalken, der ist in die Mauer eingelassen. Da hinten sind also Pressmatten, da vorne sind Steingewichte, damit also hier das Öl-Wasser-Gemisch rausfließt. Wir haben hier einen kleinen Krug drunter gestellt, um zu zeigen, wie das also vor sich ging. Eine Rekonstruktion zeigt das etwas besser. Wir haben hier auf der linken Seite den Presstisch mit den Pressmatten und der große Balken, also mit einem Stein beschwert, erzeugt das nötige Gewicht. So, und hier haben wir nun eine doppelhänglige Vase aus Boston, Gumberton Oaks. Sehen wir genau denselben Vorgang. Rechts haben wir diese Pressmatten, da fließt Ölwasser heraus und hier großen Gewichte. Nicht? Und da oben turnt eine herum in der Hoffnung, es wird dann noch besser gehen. Dasselbe wieder im Museum von Haifa. Dann haben wir eine Presse, dasselbe. Hier ist ein Pressbalken nicht? Und hier wird dann Ähnliches gemacht wie im vorausgegangenen Bild. Hier ist eine Rekonstruktion. Da kann man den Druck erhöhen, indem man diesen langen Balken etwas tiefer ansetzt und dann kann der Rest, der ja immerhin zusammengedrückt ist, auch noch besser also verarbeitet werden. Hier wieder eine Schraubenpresse mit einem Gewicht dran. Hier sind wir in Herculaneum, das heißt genau genommen in dem Museo Nazionale von Neapel, wo einige Puten auch so ein Holzgestell haben und da hauen sie Keile herein, um den Druck zu erhöhen auf die Pressmatten, die Sie hier sehen. Da fließt wieder ein Öl-Wasser-Gemisch heraus. Früher hat man auch das Öl, oder sagen wir mal so, das Wasser vom Öl so getrennt, indem man hier ein Gefäß hatte, darunter ein Dreifuß, ein Feuer, und hat das Wasser zum Verdampfen gebracht, blieb dann gekochtes Öl übrig, immerhin. So, hier sind wir in den Golanhöhen in Israel, nicht, wo also unglaublich viele alte Ölmühlen entdeckt worden sind, ausgegraben. Nicht? Die kann ich Ihnen besser erklären hiermit. Wieder dasselbe System, langer Baum hier mit Pressen, mit Gewichten und einigen Spiralen, um eben das zu regulieren und den Druck gegebenenfalls zu erhöhen. Das ist das dritte System, das nennt sich Trapetum. Wir sind hier im Forum Romanum, nicht in Rom, sondern in Pompeji. Das sind halbkreisförmige Mahlräder, die also hier in einem runden Bottich bewegt werden. Und zwar so auf diese Weise. Das Ganze war auch höhenverstellbar, damit die Kerne nicht zerquetscht wurden. Man fand irgendwie heraus, wenn die Kerne zerquetscht wurden, war das Öl irgendwie nicht haltbar genug und verdarb schnell. Hier noch einmal die Akropolis, nicht? Also eine der Zentren der Olivenölherstellung, denn es gab hier die Panathenäischen Festspiele, was ähnliches wie die Olympischen Spiele, alle 4 Jahre. Nicht? Und dem Sieger wurden diese großen Amphoren geschenkt, eine bemalt und 40 andere. Der hatte dann am Schluss ein Geschenk von etwa 4000 Liter Öl und war damit steinreich geworden. Und hier sind wir noch einmal in Griechenland oder nochmal in Griechenland. Und zwar sehen wir die Stufen zu dem Zeus-Tempel, wo die Zeus-Statue stand. Auch ein Weltwunder damals. Und die wurde immer mit Öl eingerieben, um sie damit sauber zu halten. Das ist die Palästra, denn Öl spielte seit Jahrtausenden eine große Rolle eben im Sport. Und hier rieben sich die Athleten eben mit Öl ein. Wie Sie das hier sehen, am Karamaikos-Friedhof in Athen. Nicht? Und hier, er hat in der Hand etwas Gebogenes, einen Striegel, um sich das Öl, Schweiß und den Dreck abzuschaben nach der sportlichen Leistung. Und hier sehen wir eine Vase, auch um 450 vor Christus in London. Und hier sehen wir einen Athleten, der aus einem kleinen Fläschchen, Aribalos, sich etwas auf die Hand träufelt, um sich einzureiben. Also die machen sich alle bereit für den Wettkampf. Das ist das Besteck der Athleten, ein Aribalos-Fläschlein, nicht mit den Striegeln und einer Pfanne, wo also das gesammelt wurde. Das gehört nun in das Reich, in das Totenreich. Man gab den Verstorbenen immer etwas Öl mit, ja, damit also hier auch im Jenseits der Verstorbene darauf symbolisch zugreifen konnte. Eine der großen Zentren in der Vergangenheit war natürlich die Insel Kreta, zum Beispiel mit der ganz großen Anlage von Knossos. Die Könige von Knossos lebten hauptsächlich von dem Verkauf von Olivenölen. Was Sie also hier sehen, das sind die Ausgrabungen, man hat Brandspuren entdeckt, dass etwa so um 1500 vor Christus diese Insel eine gewaltige Katastrophe heimsuchte. Nicht? Und hier haben Sie diese Pitoi, das sind diese großen Gefäße, wo mal Öl drin aufgehoben wurde. So, nun ist etwas ganz Interessantes. Diese Gefäße waren ganz typische Gefäße aus Kreta, die nannte man Bügelkannen. Und diese Bügelkannen wurden exportiert, hauptsächlich zu den ägyptischen Pharaonen. Nicht? Und hier sehen wir ganz oben links 3 Bügelkannen, die auf Fresken dargestellt wurden in der Grabkammer Ramses III. Nicht? Das heißt, also der Verstorbene sollte auch, da waren Duftöle drin und darauf sollte er nicht verzichten. Aber es geht noch weiter. Ähnliche Sachen haben wir in einer Grabkammer in Tarquinia, das ist oben in Etrusken, in Italien, wo ein römisches Gelage eben in einem Olivenhain stattfindet. Sehen unten leichte Zweige, hinten auch und so. Und hier etwas vergrößert, das sind also stilisierte Olivenbäume. Musik durfte auch nicht fehlen. So, hier haben wir den Titusbogen in Rom, unweit des Kolosseums. Nicht hier sehen wir, wie ein 7-armiger Leuchter getragen wurde. Titus hatte 70 nach Rom, eben Jerusalem erobert und hat natürlich die Schätze, nicht, also die Beute, hat man also nach Hause getragen. Hier rechts sieht man auch einige Römer, die etwas Schweres tragen, nämlich eine gewaltige Kassette. Das war die Bundeslage. Wer etwas über den Verbleib wissen will, dem empfehle ich Filme mit Herrschen fort anzuschauen und so irgendwas. Dann wird er wohl dahinter kommen. Wie ich schon andeutete, also die Olivenöle dienten natürlich auch der Beleuchtung der Tempel, der Häuser und der Paläste. Nicht die Öllampe war im ganzen Mittelmeerraum verbreitet, wurde erst im 19. Jahrhundert abgelegt durch die Gaslampe und dann durch die elektrische Lampe. Hier noch schnell auch etwas anderes. Parfums spielten eine große Rolle. Hier haben wir rechts Puten, die wieder so ein Holzgestell bearbeiten. Und da drin sind Oliven in Pressmatten. Es kommt das Öl-Wasser-Gemisch heraus. Hier weiter links wird das Wasser wieder durch Kochen weggenommen. dann haben wir hier zwei Puten in einem hohen Gefäß, die stampfen, sie mengen Gewürze, Duftstoffe dem Öl bei, pardon, und hier ist ein Ladentisch, da werden also diese Duftöle verkauft. Und hier hat ein Puto unter dem Arm ein Gefäß mit Duftöl, das er dieser Dame, der sitzenden Dame, auf den Handrücken gestrichen hat. Es geht zu wie in unseren heutigen Parfümerien. Nicht? Und dahinter ist ein, ja, auch eine Dienerin, die mit einem Fächer Luft zufächert. Genauso wie heute, es hat sich nichts verändert. Das ist in Pompeji, noch in Casa dei Vetti. Das waren früher die Parfümfläschlein in Form von Tiergestalten im Museum, in dem Universitätsmuseum von Würzburg. So, noch einmal ein Blick nach Pompeji. Hier in der Villa dei Misteri haben wir eine Dame, die hat einen Olivenzweig. Das heißt, bei feierlichen Anlässen spielte die Olive einen oder hat einen großen Symbolwert. In Tarent gibt es ein Museum, wo also auch Goldschmuck hergestellt worden ist in Form von Olivenblättern. Ja, damit Sie auch wissen, man kann Olivenöl auch zu Speisen verwenden, wollte ich kurz also das mal hier andeuten, nicht, um zu zeigen, um Ihnen etwas den Mund wässrig zu machen. So, wir kommen jetzt zu leeren Gefäßen zurück aus Pompeji. Wurden sie gefunden? Sie sind heute im Museo Nazionale von Neapel, nicht, sind aus Silber und sind also sehr hübsch. Ja, wir sind jetzt wieder in Athen. Irgendwelche Dandys, irgendwelche Bos, nicht, also Nichtstuer, Vitelloni, nicht, die trugen ein solches Gefäß mit Duftöl am Gürtel. Nicht, hier ist einer abgebildet, der wartet, bis er an die Reihe kommt. Hier ist nämlich eine Hetäre abgebildet. Das ist die Rückseite des kleinen Gefäßes. Die nannte man Lekythen. So, ein kleiner Abstecher. Also in die Altstadt von Jerusalem, aus den Olivenöl, werden allerlei Sachen hergestellt. Meist sind es Krippenfiguren, nicht? Und auch Kamele, Eselchen und so weiter. Naja, man muss auch von sowas leben können. So, hier sind wir in der Türkei, in der Nähe von in Çanakkale. Hier sehen wir Oliven, da vorne Seife, nicht, als eine typische Marktszene in der Türkei. Ja, das darf natürlich auch nicht fehlen. In Jerusalem, die Heilige Kirche, Golgatha, wo also Christus also dann gekreuzigt worden ist, nicht in der Kirche, die gab es ja damals noch nicht. Und hier sehen wir einen Abschnitt wieder aus Apulien, Nähe von Monte Gargano. Christus wird gerade vom Kreuz abgenommen und die Frauen kommen mit Öl, um ihn zu salben. Im Christentum gibt es immer eine Weihe der Öle am grünen Donnerstag. Werden die Öle immer in den Kathedralen, werden also geweiht und da ist der ganze Klerus zusammen. Und hier links sehen Sie einige Priester mit silbernen Gefäßen, wo die geweihten Öle hereinkommen. Sie dienen also dazu, Neugeburten zu salben, Verstorbene zu salben oder Häuser und dergleichen auch heilig zu sprechen. Ein alter Brauch, der auf die Göttin Minerva zurückgeht. Minerva war die Schutzgöttin, die lateinische, also die römische, für das Olivenöl. Und hier sehen wir eine Prozession, die man später auch mit der Maria machte.
Qua siamo sempre nella zona in Italia e si fanno vedere come si può fare una talea, cioè in pratica si tagliano le piante dei rami dalla pianta, si mettono in questi cassoni riscaldati, si mette delle, diciamo, qualcosa che poi fanno le radici. Queste radici poi, diciamo, questa pianta si mette a dimora nel terreno. Questo è stato, diciamo, un fatto, diciamo, moderno, mentre prima, 150 anni fa, ci voleva, insomma, l'innesto, quindi si faceva l'innesto che possiamo vedere successivamente. Vedete, questo è quando una pianta è stata fatta per talea, questo è l'innesto. prima si faceva così l'innesto, si tagliava un pezzettino, si metteva una pezza e si faceva l'innesto. Oggi invece, con la tecnica moderna, si fa, ecco, questo è l'innesto che è nato, diciamo, è cresciuto su un ramo, poi si taglia il ramo nella parte superiore, quindi che secondo che cosa innestiamo come olivo si può, diciamo, e vedete poi le piante. Questa è una pianta non potata, perché le piante d'oliva devono essere potate, invece vedete subito dopo una pianta potata, perché ogni anno le piante devono essere potate, perché se si fa la potatura annuale, anche leggera, o ogni 3 o 4 anni, diciamo, una potatura un po' più pesante, riusciamo ad avere una raccolta delle olive quasi, diciamo, ogni anno. Qua abbiamo invece una foto particolare nella zona di sempre Bari, Bitonto, dove vedete è una persona che ha le braccia, il naso e il sesso, diciamo, e le gambe. Quindi vedete, qua stiamo sempre nella zona pugliese, quindi zona sud di Bari, Fasano, dove qua c'è la cultivar, come ho detto prima, Cima di Mola, e certamente queste olive sono quelle secolari del 400-500 anni. Questo ci troviamo nella zona di Bitonto, questo olivo come salice piangente, ed è, vedete, Ogliarola barese, dove si può fare un olio, diciamo, di una certa qualità, più dolce, così via. Qua stanno raccogliendo invece le olive da mensa, olive da tavola, e le olive da tavola devono raccogliere per forza nei secchi, che non devono sbattere le olive per non creare delle ammaccature, e se no poi dopo nella fase, diciamo, di lavorazione delle olive si vedono queste ammaccature. Qua invece stanno facendo una raccolta delle olive da olio in modo manuale, invece oggi la raccolta delle olive viene fatta tutto con scuotitori meccanici, vedete lo scuotitore meccanico, o addirittura ci sono dei pettini per di soccorso. Qua vedete come lo scuotitore scuote la pianta, cadono tutte le olive, poi ci sono delle reti che vengono raccolte attraverso, diciamo, del arrotolamento, e nella parte centrale, diciamo, le olive vengono poi mandate, inviate nel cassone per essere inviati al frantoio. Abbiamo anche la raccolta con scuotitori che hanno l'ombrello, dove si mette sotto la pianta, si scuote, e senza, diciamo, alzare le reti, senza manodopera in più, quindi con questa, con solamente pochissima manodopera, si può raccogliere l'oliva. Questo invece è un sistema molto antico, dove si mettevano, ancora in qualche zona si mettono le reti per terra, si aspetta che le olive cadano, ma certamente non si può ottenere una qualità. Vedete come le olive poi restano là per 6 giorni, 10 giorni, e tranquillamente le olive non va bene. Questo è un altro tipo di raccolta, come ho detto prima, le piazzole sotto le piante, c'è questa macchina che raccoglie tutto, raccoglie anche della terra, poi le olive vengono lavate, ma comunque qua sicuramente non possiamo avere olio di qualità.
Hier sind wir wieder in Apulien, nämlich im Monte Gargano, und zwar im Valle di Campanile. Es waren hauptsächlich früher die Höhlenbewohner, also Insediamenti rupestri, die also Mönche waren, und die haben sich in diesen Höhlen niedergelassen und diesen Canyon, diesen Schluchten. Sie kamen aus Kappadokien über Ägypten, Sizilien, Kalabrien, endlich nach Apulien und haben hier ihr Mönchsdasein in diesen Schluchten eben dargestellt. Und hier sehen Sie eine steile Wand und da sind also Siedlungen drin. Was mich gefreut hat, hier habe ich natürlich wieder die Reste von Ölmühlen oder Ölpressen entdeckt, wieder das Canalis et Sole, nicht hier nicht mehr viel erhalten, aber besser sichtbar eben hier. Nicht hier sieht man noch unten die Ablaufrinne, wo also das Öl-Wasser-Gemisch ablaufen konnte. Rekonstruiert muss man sich das eben so vorstellen. Nicht eine Presse, eine Schraube, womit man den Druck auf die Pressmatten erhöhen konnte, und floss das Öl-Wasser-Gemisch heraus. Und dieses musste dann getrennt werden. Und da haben wir ein wunderbares Beispiel wieder in Apulien. Es nennt sich Torre di Ruvo, ist um 1300 errichtet worden. Und im Innern offenbart sich uns ein ganz tolles System, ein Gewölbe mit den Resten von alten Ölmühlen um 1300 so ungefähr. So, nicht? Hier haben Sie wieder einige Presstische, die aber besser erkennbar sind auf diese Art und Weise. Hier haben wir zwei Pressen, eine hinten, eine vorne, in der Mitte eine Öffnung, wo das Ölwasser reingeschüttet wurde, wurde dann wieder abgeschöpft und dann mit diesem Mechanismus dann zum Dekantieren gebracht. Das heißt also, Wasser musste vom Öl getrennt werden. Das sah dann so aus, nicht? Hier rechts haben wir Ölwasser. Nach ein paar Stunden kam das Öl nach oben, das untere Wasser schwerer, konnte dann hier abfließen lassen. Konnte man hier abfließen lassen. Apulien ist sehr reich mit großen Aziende Agricola, mit großen Landgütern. Und da drin sind noch oft die Reste von also Ölmühlen sichtbar.
Qua abbiamo, come potete vedere, una molassa molto vecchia dove si legava l'asino, il cavallo, e girava, quindi si mettevano le olive e serviva per frangere queste olive. Poi le olive, una volta frante quella pasta, si metteva nel fiscolo, in questo fiscolo di cocco. Era un fiscolo chiuso nella parte esterna e aperto all'interno, e si metteva la pasta dentro. Questi fiscoli con la pasta venivano messi, diciamo, su una colonna dove c'era poi questa pressa, che questa vite scendeva, cioè gli operai azionavano, vedete come, e quindi pressava per far uscire quindi acqua e olio. Poi l'acqua e olio si decantavano e quindi si recuperava l'acqua, l'olio. Vedete come in queste vasche va acqua e olio e rimane poi solo la sanza. Oggi l'acqua e l'olio vengono, diciamo, attraverso i separatori separati, ma all'epoca si separava tutto a mano. Ci stavano delle persone, dei maestri, che sapevano separare l'olio dall'acqua tutto a mano, con veramente una tecnica particolare. Questa, vedete, è una mulazza moderna rispetto a quella precedente che c'era l'asino, ma oggi ci sono nuove tecniche, diciamo, con frangitori meccanici. Vedete come la pasta si veniva franta in modo omogenea e poi dopo, subito dopo, veniva messa nelle gramole per essere poi messa sui fiscoli. Vedete come si... Mentre prima si faceva tutto a mano, oggi c'è una macchina che distribuisce la pasta in modo omogenea. Si mette sulla pressa, prima la pressa scendeva dall'alto verso il basso, oggi è la pressa che sale il pistone e quindi fa pressa. Invece qua abbiamo proprio un esempio di impianto moderno, un impianto continuo dove non esiste più il fiscolo, è tutto in acciaio, e quindi la pasta passa attraverso questa pressa in continuo e quindi si divide subito sanza, olio e acqua. Qua abbiamo un esempio di imbottigliamento dell'olio, dopo che certamente, diciamo, un imbottigliamento un po' vecchio per dare l'esempio dell'antichità. Oggi invece le macchine di imbottigliamento sono fatte in un modo diverso, dove c'è una soffiatrice, un imbottigliamento, una riempitrice e così via.
Laut einer Statistik soll es weltweit nur 5-10% native Olivenöle extra geben. Der Rest sind leider Öle, die gewisse Defekte haben. Sagen wir ranzig, muffig, modrig, metallisch, nach Ölfliege schmecken. oder hölzern und so weiter und so weiter. Die Ursachen sind vielgestaltig. Zwischen Ölbaum und Ölflasche ist eine riesige Kette. Wenn nur ein Kettenmitglied verrostet ist, wirkt sich das leider auf die ganze Ölmühle, auf die ganze Olivenölherstellung aus. Hier sehen Sie Plastiksäcke. Hier wurden die Oliven auch leider auch schon überreif geerntet, zu spät geerntet, in Plastiksäcke getan. Dann standen die auf dem Hof eben dieser Mühle und durften also die Oktober-November-Sonne genießen. Und da platzten diese und kam ein brauner Saft heraus, übel stinken. Und das wurde dann eben in dieser nicht sehr appetitlichen Ölmühle, wurde das dann auch hergestellt, das Öl, für den menschlichen Verzehr ungenießbar. Es hatte einen zu hohen Säuregehalt. Unten rechts sehen Sie einen Haufen von Olivenblättern. Das heißt also, die Oliven wurden eigentlich vom Boden aufgelesen, von heruntergefallenen Blättern begleitet. Nicht? Und diese Öle kann man raffinieren, dann kann man sie in den Handel bringen. Um sie wieder in die Gegenwart zurückzuholen, etwas appetitanregender ist doch dann wieder hier diese typische Vorspeisentafel aus Apulien. Sie sehen grüne Oliven, Sie sehen Artischocken, Sie sehen also Mozzarella-Käse, nicht? Und, komm ich hier mal?
Scamorza.
Scamorza-Käse links und so weiter, nicht? Also, das ist echte italienische Kost. Ein kleiner Abstecher nach Japan, der älteste Olivenbaum dort kommt aus dem Jahre 1918, ist extra dramatisch durch diese Schrift in Szene gesetzt, nicht? Und die Japaner spielen natürlich sehr gerne wieder mit ihren Verzierungsversuchen an Ölbäumen. Nicht? Und sehr gepflegt schaut dieser kleine Olivenhain auch nicht aus. Ziemlich verwildert. Nicht? Und das darf auch nicht fehlen in Japan. Nicht? Also, und so. Und dann habe ich noch hier einen Abstecher. Einen Abstecher in der Nähe von Ayvalık in Izmir. Diese walzenartige Mühle entdeckt, die man so besser begreifen kann. Auch hier wurde also auf einer Walze oder mit Hilfe einer Walze, wo die Olivenöl dann eben zerquetscht. Hier eine Urform noch einmal einer kleinen mörserartigen Presse mit Stein, wo man also die Oliven eben zerhacken konnte. Ja, dann also alte Trommeln von Säulen wurden herangezogen. Hier nochmal Alcanalis et Sole, nicht? Und hier von einer korinthischen Säule hat man nun auch einen Säulentrommelabschnitt genommen und darauf eine Ölmühle installiert. Auch dies gehört dem System an und so weiter. Also es gibt Tausende, aber Tausende von Relikten im ganzen Mittelmeerraum. Das ist noch ein schönes Beispiel aus dem Museum in Bodrum an der Westküste der Türkei. Ja, das war es. Wir danken für die Aufmerksamkeit und
grazie per la vostra attenzione. Grazie.